meine hochverehrten Männer, hochverehrte eingestreute Damen, Herr Landtagspräsident, ich grüße Sie auch gleich ganz feierlich, nachtragend. Es gibt von einem Herrn Saarinen eine Studie über die Lebendigkeit kirchlicher Organisationen. Er hat 200 methodistische Kirchengemeinden untersucht in Amerika und hat festgestellt, die haben alle einen Life-Cycle, einen Lebensbogen, Kindheit, Geburt, Erwachsenenalter. Und dann hat er geschaut, how lively is the congregation? Das passt ein bisschen jetzt zu meiner Vorrednerin, die ich natürlich auch sehr herzlich begrüßt habe. Und dann sagt er, das hängt zusammen mit vier Elementen. Einer Vision, die ansteckt und Gemeinschaft bildet, die sich dann ein Programm organisiert und die dann auch eine Administration hat am Schluss. Und so kommt eines nach dem anderen. Es beginnt mit der Vision und bei der Kindheit kommt die Gemeinschaft dazu und dann das Programm und dann ist die Organisation erwachsen. Und dann altert sie. Und der Saarinen sagt, das Altern beginnt, wenn einem die Visionen ausgehen. Und dann feiern sie Jubiläen. Weil man dann zurückschaut, das war doch toll am Anfang, vor 70 Jahren die katholische Männerbewegung, gab ja auch schon eine Vorläuferbewegung, da im Jahre 1906 schon die katholische Männerorganisation, aber dann erst so richtig vor 70 Jahren hat es dann begonnen, hierzulande. Und das ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Ich probiere jetzt ein bisschen eine Vision für die nächste Zeit in den Hof da hereinzusingen und Sie gehen dann ganz freimütig damit um und nehmen sich mit, was Sie brauchen können. Ich hoffe, dass Ihnen nicht alles gefällt, was ich sage, weil sonst habe ich schlecht geredet. Schon angedeutet worden, dass meine Beziehung zur katholischen Männerbewegung forscherisch seit 1992 läuft. Sie haben übrigens das Blatt vor sich und orientieren Sie sich da ein bisschen dran. Sie erleichtern mir das Reden. Ich wollte eigentlich eine PowerPoint-Präsentation vortragen, aber das geht da heraus, glaube ich, nicht so günstig. Also verlassen wir uns auf das Wort und auf das Papier. 92 die erste Männerforschung. Ich kann mich noch gut erinnern, wie dann die Sekretäre zu mir gekommen sind und gesagt, ja, wir müssen die Männerarbeit in Österreich auf gute neue Füße stellen. Sage ich, ja, das kann man am besten dadurch machen, indem man gut zuhört, auf die Männer hinhört. Und wenn man nicht nur einzelne Männer hört, sondern das organisiert macht und sagt, ich möchte von möglichst vielen Männern erfahren, wie es ihnen geht, was sie leben, was sie glauben, was sie umtreiben, was sie hoffen, was sie leiden, so wie das Konzil sagt, dann macht man am besten eine empirische Studie und das haben wir dann auch gemacht. Eine sehr ausführliche, qualitative Vorforschung und daraus ist ein Fragebogen entstanden und das haben wir dann in Österreich dreimal in Abständen von 10 Jahren hintereinander gemacht. Ich erinnere an die Ergebnisse, weil ich glaube, da kann man sehr schön sehen, erstens, was war der Erfolg der Männerbewegung in den letzten Jahrzehnten? Zweitens aber, was macht uns besorgt? Und von dort weg kann man dann schauen, was wäre anstehend für die Zukunft. Also zunächst einmal, warum überhaupt diese Forschung? Und es war keine Forschung, um die Wehleidigkeit von uns Männern zu reflektieren. Ja? So, die Frauen entwickeln sich und man muss gegen den Feminismus sein. Ich habe davon immer abgeraten. Das Programm hieß damals, wie könnte mehr Leben ins Männerleben kommen? War eine sehr gute Fragestellung. Und da gab es in der Literatur natürlich schon sehr viele Aussagen darüber, dass das Männerleben, wie übrigens auch das Frauenleben spiegelgleich, in unseren Kulturen lange Zeit halbiert war. Männerleben Beruf, Frauenleben Familie. Aus der Zeit kommen wir, obwohl das nie so durchgehalten worden ist, vor allem nicht im Arbeitnehmerbereich. Aber man hat dann gesagt, Beck Gernsheim zum Beispiel, die genau zu diesem Titel ein Buch veröffentlicht hat mit ihrem Mann, haben sie gesagt, könnte etwas an Entwicklung geschehen, sodass wir diese Halbierung überwinden. Oder wie man auch ein bisschen landwirtschaftlich sagen können, da sitzen ja auch Leute drunter, die aus dem Bereich kommen, könnte brachliegendes Lebensland bewirtschaftet werden. Und dann war im Scheinwerferlicht das Familienleben, wo die Männer eher randständig waren traditionell. Sie haben sich dann um das Einkommen bemüht, weniger aber um das Auskommen. Sie haben sich weniger um die Kinder gekümmert. Sie haben weniger im Haushalt mitgearbeitet. Das waren so diese Halbierungen der doch beträchtlichen Abwesenheit der Männer im matriarchalen Handlungsfeld der Familienfrauen. Das war auch so eine Theorie der Forschung, dass man inmitten eines Patriarchats so matriarchale Oasen hatte, nämlich die Familie. Und das Zweite, wo wir auch dachten, da könnte ein bisschen Entwicklung passieren, das war das Innenleben. Männer sind sehr nach außen gerichtet, aber wie ist es mit den Gefühlen? Wie ist es mit der Fähigkeit, darüber zu reden? Wie ist es mit dem Verhältnis zur Sexualität? Auch zur Homosexualität, die ja auch ein Phänomen ist, das heute gesellschaftlich als Antidiskriminierungsprogramm auch für die Kirchen natürlich sehr deutlich in den Mittelpunkt gestellt wird. Manchmal so sehr, dass man fast von einer Selbstdiskriminierung wieder reden muss, wenn man da nur noch darüber reden muss. Also das war die Frage und natürlich dann auch die männliche Spiritualität, ob die dann anders ist als die weibliche. Das waren die Fragen, die sich gestellt haben. Und wir haben entdeckt, in den ersten 10 Jahren, nachdem die Studie dann wiederholt worden ist, erstens einmal, es gibt nicht den Mann, sondern es gibt verschiedene Typen. Obwohl natürlich jeder von den hier anwesenden Männern ein Sonderfall ist, das ist schon klar. Aber es ist ein bisschen beleidigend von der Forschung her, dass wir doch sehr viele Ähnlichkeiten haben, die uns erlauben zu sagen, da gibt es schon Typen. Also Sie kennen die wahrscheinlich aus vielen Vorträgen. Da gibt es also den eher traditionellen Mann, haben wir gemeint. Und dann gibt es den pragmatischen Mann, der ist zum Teil modern, das ist zum Teil nicht modern. Da sind die Rosinenpicker, haben wir dann gemeint, die sich das Gute aus allen Modellen raussuchen, die sagen, ja klar, es ist gut, wenn meine Frau arbeiten geht, dann bleibt mir mehr Geld von meinem eigenen. Das war so ganz gut zusammengewürfelt dann immer. Dann gab es also die modernen Männer, die versucht haben, in allen 3 Bereichen, die ich vorher aufgezählt habe, Familie, Beruf und Innenleben, sich anzusiedeln und dort präsent zu sein. Und dann, das war der interessanteste Typ, habe ich den Männerverantwortlichen immer gesagt in der Kirche, da ist dann der Suchende, der verunsicherte Mann, ist ja auch in der Literatur viel besprochen worden, da habe ich gesagt, das ist die ideale Klientel für die katholische Männerbewegung, mit denen kannst du noch was anfangen. Weil die anderen wissen sie schon, was sie sein wollen, modern oder traditionell, aber da gibt es dazwischen so eine formbare, entwicklungsfähige Zwischengruppe. Und das hat sich wirklich gut entwickelt die ersten 10 Jahre. Wir haben nicht nur bei den Frauen, die in all diesen Entwicklungsbereichen immer schneller waren, ist auch ein hochinteressantes Phänomen, dass die Frauenentwicklung schneller ging, weil natürlich verstehe ich ja auch gut in postpatriarchalen Verhältnissen die Frauen eher etwas gewinnen können als wir Männer. Wir haben immer die Angst, dass wir verlieren, ja? Und nicht dazu gewinnen, wenn wir uns entwickeln. Aber es hat sich viel verändert, es hat die Zahl der modernen Männer zugenommen. Schauen Sie sich ein bisschen um, gehen Sie mal zufällig, wenn Sie es aushalten können, nach Wien und schauen Sie sich einmal die Kinderwagenschieber an. Ja? Dann werden Sie sehen, Sie finden heute viel mehr Männer hinter Kinderwägen, als das vor 20, 30 Jahren der Fall ist. Also die Zahl der neuen Väter hat zugenommen, also diejenigen, die dann in Teilzeit, Karenzzeit gehen, das ist noch sehr entwicklungsfähig, weiß man aus der Statistik, aber auch deren Zahl hat beträchtlich zugenommen. Und es gibt da sehr schöne Erfolgsgeschichten. Ich glaube, so die ersten 10 Jahre waren die wunderbaren Wachstumsjahre in Richtung einer ganzheitlichen Männerbiografie. Und wenn ich mich so umsehe, auch bei den Jüngeren, die doch auch ein bisschen noch hier sind, dann denke ich, die haben schon etwas gelernt von diesem neuen Mann, der sozusagen nicht nur Berufsmann ist, sondern auch versucht, Vater zu sein und so. Und dann haben wir wieder 10 Jahre verstreichen lassen und haben uns wieder die Situation angeschaut. Und das ist jetzt dann sozusagen die Dekade der Besorgnis, wie Sie das so formuliert finden auf meinem Blatt 2002 bis 2013, wo die zweite Studie veröffentlicht worden ist. Sie sehen ja auch die Titel alle da rechts abgebildet. Und was ist da passiert? Und wir haben eine beträchtliche Stagnation in der Entwicklung. Also wir hatten gedacht, das geht jetzt so weiter, die Zahl der modernen Männer, der Väter, der Leute, die im Haushalt tätig sind, die nimmt zu. Wobei ja ganz interessant war, dass es schon auch natürlich männerspezifische Tätigkeiten im Haushalt immer gegeben hat. Und die Aufteilung war immer gleich, dass die Frauen bügeln und die Männer das Auto waschen, mehrheitlich. Das waren so die typischen Haushaltstätigkeiten nach Geschlecht verteilt. Aber da hat sich jetzt nun etwas entwickelt, dass die Zahl der modernen Männer in der zweiten Dekade drastisch abgenommen hat. Übrigens auch ähnlich, aber nicht so ausgeprägt bei den Frauen. Eine Zunahme traditioneller Bilder. Eine Retraditionalisierung oder was immer das war. Und wir haben dann nachgeschaut, was waren die Gründe für diese Entwicklung. Und die sind schon sehr spannend, wenn man sie heute diskutiert, weil das alles gesellschaftspolitisch ein großes Gewicht hat, ja auch zurzeit mit dem Arbeitszeitgesetz wieder auf der Tagesordnung steht. Und einer der Hauptgründe ist, und das ist auch der Untertitel geworden der Studie 2013 und in der veröffentlicht, die überforderte Familie. Also gerade bei den jungen Leuten sagen 73% der Befragten, dieses Zusammenspiel zwischen Beruf und Familie überfordert uns allesamt. Ja? Und wir müssen zusehen, wie wir eine Entwicklung in der Gesellschaft haben, dass das erträglicher ist. Und da sagen jetzt die jungen Paare zum Beispiel, wir wollen keine Vorgaben, weder vom Feminismus noch vom Patriarchat, sondern wir wollen, und das ist absolut modern, Choice, also Wahl. Wir wollen selber bestimmen, wann wer zu Hause bleibt, ob wir beide zu Hause bleiben, ob wir beide in Teilzeit gehen, ob wir vielleicht eine Lebensarbeitszeit wünschen, dass wir für die Kinderzeit überhaupt gemeinsam als Eltern unterbrechen können. Also sie verlangen sehr viel von der Politik, die Jungen heute, damit diese Wahl auch gesellschaftspolitisch möglich ist. Weil was nützt ein Wählen, wenn man das nicht real leben kann, weil die gesellschaftspolitischen Voraussetzungen fehlen. Also diese schwere Vereinbarkeit von Beruf und Familie dürfte einer der Gründe sein, warum diese Euphorie, dass der Berufsmann auch Familienmann sein soll, wie umgekehrt ja auch die Familienfrau Berufsfrau sein will, dass das unendlich überfordert und anspruchsvoll ist. 73% sind keine Kleinigkeit. Das zweite ist, wir haben auch so etwas wie einen wachsenden Autoritarismus im Lande. Und traditioneller Männerrolle und autoritärer Persönlichkeitsstil, das hängt statistisch leider sehr zusammen. Autoritarismus versteht man sofort, das ist nicht eine Art der Autoritätsausübung, sondern wie verhalte ich mich zur Autorität? Und die kürzeste Formulierung, das kommt von Adorno, heißt, Recht hat, wer oben ist. Das sind Menschen, die in einer sehr komplizierten Welt, man sagt zum Beispiel, einer der treibenden Kräfte für den Autoritarismus heute ist die Globalisierung, sich in einer unübersichtlichen Welt überfordert fühlen und daher sich zurückziehen auf jemanden, der ihnen bereitwillig sagt, was sie tun sollen. Also die Anfälligkeit für Führer ist wieder gegeben. Die Anfälligkeit für Autoritäten, wo man keine eigene Identität riskieren muss, was viel zu anstrengend ist, weil wir auch alle Risiken des Lebens privatisiert haben, sondern wo man jemand hat, der für einen das Leben organisiert und sicherstellt. Man nennt das also Autoritarismus oder auch Unterwerfungsbereitschaft. Übrigens am Rande formuliert, die Menschen, die aus den vormodernen arabischen Ländern kommen und meistens muslimischen Glauben haben, die sind in der ersten Generation zu 75% hoch unterwerfungsbereit, weil das zur vormodernen Kultur gehört. In der zweiten und dritten Generation nimmt das so rapid ab, dass man fast nicht mehr die österreichische Bevölkerung, die jüngere, von der zugewandten Bevölkerung unterscheiden kann. Also die Integration in das Wertesystem, das wir hier in Österreich haben, geschieht schneller, nicht durch die Kurse, sondern durch die Begegnungen von Gleichaltrigen untereinander. Vor allem bei Frauen geht das sehr schnell. Wir haben übrigens drittens, und das ist meines Erachtens auch ein ganz Wunderpunkt der Besorgnis, eine Zunahme wieder männlicher Gewalt. Und schauen Sie, natürlich nicht nur jetzt im Sinn der Vergewaltigung von Frauen oder sonstiger Dinge, sondern Gewalt in der Sprache, in den sozialen Medien. Sie haben dieses Thema wahrscheinlich sicher auch schon verfolgt, in welchem Ausmaß in den sozialen Medien heute Gewalt präsent ist und ziemlich unkontrolliert. Wir haben natürlich auch diese Wiederkehr der Gewalt in den Kriegsgebieten. Wir haben sie in den USA jetzt gerade erlebt, die Gewalt gegen flüchtende Kinder, die an der Grenze von ihren Eltern getrennt werden. Das sind alles Punkte, wo es so etwas gibt wie eine Art populistischer Politik der Grausamkeit. Und ich weiß es nicht, wie wir da in Europa weiterverfahren. Der Papst hat uns gerade gestern wieder gemahnt, wir sollten ein bisschen mehr aus dem Geist des Evangeliums nachdenken, was der europäische Kontinent mit den zuzugenden Menschen macht, die zurzeit auch an die Küsten Europas anklopfen. Wir haben natürlich auch einen Trend zu rechtspopulistischen Gruppen in ganz Europa und das scheint mir nun ganz wichtig zu sein, dass hinter all diesen Entwicklungen wachsende Ängste auch bei Männern stecken. Das ist eines der spannenden Themen heute in der Soziologie, dass man sagt, woher kommt denn und mit welchen Energien wird die derzeitige Politik und Entwicklung gespeist? Und dann sagen wir, da gibt es biografische Ängste, da gibt es soziale Abstiegsängste, es gibt die Angst vor der kulturellen Überfremdung, es gibt auch übrigens die Angst, in einem diesseitig gewordenen Leben zu kurz zu kommen. Ich kann Ihnen nur sehr empfehlen, das tolle Buch von der Marianne Gronemeyer über Leben als letzte Gelegenheit, wo sie auch sagt, im Vergleich zu den früheren Generationen leben wir heute zwar länger, aber insgesamt kürzer, denn die Leute früher lebten 30 plus ewig und wir nur noch 90. Und in diesen 90 Jahren versuchen halt die Menschen, den Himmel auf Erden zu realisieren, in Arbeit, Liebe und Amüsement. Und darum sagt Gronemeyer, es geht immer schneller. Wir haben immer mehr das Gefühl, überfordert zu sein. Wir haben die Angst, zu kurz zu kommen. Und das ist nun der Preis für diese Angst, dass diese Angst massiv entsolidarisiert. Ich habe dieser Tage diese Pew Research Study 2018, also das ist ein amerikanisches Forschungsinstitut für West- und Osteuropa, gesehen. Und wir merken, dass in der Bevölkerung es eine deutliche Polarisierung in allen Ländern Europas gibt. Ist Ihnen sicherlich auch schon aufgefallen, spätestens bei der Wahl des Bundespräsidenten. In Österreich ist das ziemlich deutlich sichtbar geworden. Alle Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, das ist ein sehr einfacher empirischer Satz und gar keine Bewertung, dass die jungen Frauen sich derzeit eher den Grünen und die jungen Männer eher der FPÖ zuwenden, was immer das bedeutet, aber das ist ein statistisches Faktum, das wir in allen Studien beobachten. Und ich frage mich, warum ist das so? Warum polarisiert sich das Land? Warum polarisiert sich aber auch die Kirche? Und mein Verdacht ist, wir haben diese Polarisierung auch im Klerus und wir haben die Polarisierung in den Pfarrgemeinderäten, wir haben die Polarisierung sicher auch in der KMB. Wenn ich heute Sie so vor mir sitzen sehe, ich bin statistisch absolut sicher, dass wir uns in vielen grundlegenden Fragen des Glaubens, der Kirche, des Lebens nicht eins sind. Und das ist der Normalfall heute in Europa, dass wir diese wachsende Polarisierung haben. Und offensichtlich sind auch wir in der Kirche für diese Polarisierung in der Gesellschaft durchaus anfällig. Das ist sozusagen der Rückblick jetzt auf die Geschichte gewesen. Und ich mag jetzt ein kleines zweites Pünktchen Ihnen nahebringen, nämlich als Zwischenspiel. Wie ist das jetzt mit diesen Ängsten, wenn die eine so starke Rolle spielen in allen unseren Haltungen und Einstellungen in unserer Kultur? Es gibt ja auch sehr viele Bücher, die sich damit beschäftigt haben in den letzten Jahren. Drei Personen will ich als Zeugen schnell anrufen und Ihnen ganz kurz sagen, was deren Kernpositionen ist. Ich glaube, eine erste Kernposition, die für mich sehr beruhigend ist, ist, wir haben alle Angst. Wir kommen zwar, sagt die Monika Renz in ihren tollen Studien, als Tiefenpsychologin zwar wahrscheinlich aus einem Raum des Vertrauens, des Urvertrauens, sagt sie, aus einem paradiesischen Urvertrauen, aus dem, was die Religionen das Paradies nennen, aus dem wir dann alle vertrieben werden bei der Geburt oder schon früher, wenn wir erkennen und wenn sich über das Vertrauen, das wir als Erbe mitbringen, sich Ängste darüber lagern. Und in jedem Menschen wird das Vertrauen überlagert durch Ängste. Die Ängste, es könnte uns alles zu viel werden, was da auf das neue Menschenwesen einstürzt. Aber es könnte uns auch zu wenig werden. Und beachten Sie, mit diesen zwei Ängsten gehen wir die ganze Zeit durchs Leben und die kriegen immer wieder neue Gesichter. Ich sage das jetzt wieder am Beispiel der schutzsuchenden Menschen, die wir im Land haben. Auch die reaktivieren unsere Ängste. Nämlich die Angst, wird uns das nicht alles zu viel, wenn da unkontrolliert so viele 2015 nach Österreich gekommen sind. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch so ein zwiespältiges Gefühl gehabt bei all diesen riesigen Wanderbewegungsbildern, die wir gesehen haben gemeinsam. Also die Angst, wird uns das zu viel? Das ist normal, dass sie sich einstellt und nun dieses Gesicht bekommt. Aber wir haben auch die andere Angst, es könnte uns ja zu wenig werden. Zum Beispiel inmitten unseres Reichtums könnte uns der Sozialstaat nicht mehr reichen. Wenn die da rausnehmen, ohne einbezahlt zu haben, reaktiviert das die ursprüngliche Angst, es wird zu wenig. Also das sind die zwei Gesichter der Angst, die jeder von uns mit sich trägt. Und dann sagt sie, diese Angst, wenn die im Leben überwiegt, greifen Menschen tiefenpsychologisch gesehen zu zwei Selbstverteidigungsstrategien. Und das finde ich für unsere Männerspiritualität hochspannend. Nämlich Gewalt, Gier oder Lüge. Terrorismus, neoliberaler Finanzkapitalismus und Korruption. Haben Sie diese drei großen Themen der Politik heute? Aber es sind auch Themen der Spiritualität, Themen des eigenen Lebens. Und die Kernfrage heißt daher, was macht die Angst mit uns? Und der Drewermann, der Eugen, der hat dann drei Bände geschrieben über die Genesis und sagt, die Angst macht uns böse. Ganz einfach. Und viele Theologen sagen gerne heute, wir haben keine Vorstellung, was das ist, eine Erbschuld. Hier haben Sie eine Möglichkeit, das zu verstehen. Die Angst, die seit ganz am Anfang in jedem Menschen steckt, wenn die nicht durch Vertrauen überlagert und geheilt wird gleichsam von innen her, dann macht uns diese Angst böse. Sie entsolidarisiert uns. Und so verstehe ich auch den Satz des Franklin David Roosevelt, Sie haben sein Gesicht als Viertes in der Ahnenreihe meiner Zeugen, dann sagt er 1933, the only thing we have to fear is fear itself. Also es gab schon vor dem jetzigen Präsidenten auch andere Präsidenten in Amerika, Roosevelt, und ich finde diesen Satz sehr wichtig, dass das Einzige, was man wirklich langfristig in der Politik fürchten muss, ja, die Angst ist. Und da kommt jetzt der Dominik Moisy, Politologe aus Frankreich, mit seinem berühmten Buch Der Kampf der Emotionen und sagt, diese Angst, die jede und jeder in uns trägt, die ist zurzeit medial und politisch im Aufwind. Die wird ja geradezu begünstigt durch das, was in den Zeitschriften und Zeitungen und in den sozialen Medien geschrieben wird. Und er sagt, da haben die Kontinente allerdings unterschiedliche Traditionen. Beachten Sie, wenn er sagt, China und Indien zusammen sind ein Kontinent der Hoffnung. Die Grundstimmung dort ist Hoffnung. Das sollte uns eigentlich weltpolitisch Angst machen, dass das ein starker Kontinent ist. Ich habe 3 Jahre in Peking unterrichtet und mir ist schon klar geworden im Gespräch mit den jungen Leuten dort, dass die alle etwas werden wollen. Und die wollten, dass auch China sich entwickelt zu einem Land, wo es menschlich zugeht und wo man nicht verarmt. Also dieser Continent of Hope. Oder zum Beispiel sagt der Moisy, was ja auch weltpolitisch interessant ist, dass die arabische Welt von der christlichen Welt derzeit gedemütigt wird. It's a region of humiliation, schreibt er. Demütigung der arabischen Welt. Und er sagt ganz klar, dass der Osama bin Laden nicht arm gewesen ist, sondern gedemütigt durch die Cruise Missiles des George W. Bushes. Und man muss sehr aufpassen, gerade in der Begegnung mit der vormodernen arabischen Welt, dass wir nicht in westlicher Arroganz und dann überhaupt noch verschleiert durch den Streit über den Islamismus diese Bevölkerungen und diese Nationen demütigt. Also wenn Donald Trump zum Beispiel sagt, wer immer aus diesen 8 Ländern, die er dann genannt hat, islamisch-arabische Länder, vormoderne, einreisen will, der muss zuerst beweisen, dass er kein Terrorist und kein Krimineller ist. Verstehen Sie, was da passiert? Das ist Generalverdacht, eigentlich sei der kriminell, aber es gibt ein paar Ausnahmen und die lassen wir dann einreisen, wenn sie es beweisen können. Und das finde ich demütigend. Und dann sagt Dominik Moisi, aber wie ist das bei uns in Amerika und in Europa, also in den reichen nordatlantischen Ländern? Und dann sagt er, spätestens seit 9/11 in Amerika, der Angriff auf die Twin Towers, und spätestens seit der Finanzkrise 2008 in Europa auch und in Amerika, ist das ein Kontinent der Angst. Und es gibt heute sehr viele Publikationen der Soziologie, die sagen, Deutschland zum Beispiel, Bude, der Soziologe aus Bochum, sagt er, Gesellschaft der Angst. Und wir haben in Wien dann an der Universität eine Politologin, Sprachwissenschaftlerin, die hat ein Buch geschrieben, Politik mit der Angst. Und da bin ich schon besorgt, wenn man Wählerstimmen gewinnen will, indem man die Angst der Menschen bespielt. Das ist parteipolitisch naheliegend und intelligent. Das ist staatspolitisch fahrlässig und unklug. Weil man mit Angst langfristig das Volk entsolidarisiert. Wir machen zurzeit ein unglaubliches Training der Bevölkerung an Desolidarisierung. In allen europäischen Ländern, wir sind da keine rühmliche Ausnahme mehr leider. Obwohl wir lange Zeit gedacht haben, die Solidarität, die Bereitschaft zu teilen, das gehört ganz tief in die, ja, in die ethische DNA der Österreicherinnen. Wir haben 92 studiert, wir haben das 2010 dann wieder studiert, der Vorrat an Solidarität war relativ gut. Aber ich habe die Sorge, dass zurzeit, so wie wir unser Land gestalten und wie wir medial mit den Menschen umgehen, dass dieser Vorrat an Solidarität sehr schnell verbraucht wird. Und ich weiß es nicht, ob Ihnen das klar ist, die alten Römer hatten noch gesagt, si vis pacem parabellum, wenn du Frieden willst, rüste für den Krieg. Heute müssen Sie sagen, typisch katholische Soziallehre, si vis pacem para justitia. Wenn du Frieden willst, dann kämpfe für die Gerechtigkeit. So wie die katholische Männerbewegung in vielen tollen Projekten. Kämpfe für die Gerechtigkeit. Und ich denke, Gerechtigkeit kannst du nur erreichen, wenn du eine Bevölkerung hast, die solidarisch ist, die eine belastbare internationale Solidarität hat und der man nicht dauernd einredet, gli italiani primi, ja, also zuerst die Italiener, America first oder weiß Gott was immer, Bavaria first. Es gibt ja sehr viele solche Grundsätze heute, die Entsolidarisierung in Europa sagen. Und ich glaube, wir werden Frieden in der Welt nur haben, wenn es uns gelingt, über die Solidarität der Menschen eine Politik der Solidarität international zu haben und daher nicht eine, die entsolidarisiert. Was wäre jetzt meine Vision für die Männerbewegung? Ich bin bereits bei meinem dritten und letzten Punkt. Ich habe so die Vision, dass die KMBÖ sich aus Männern bildet, die, weil sie starkes Vertrauen haben, in der Angst bestehen können. Haben Sie den Satz? Schauen Sie ihn mit mir noch einmal an, weil der ist sehr dicht und komprimiert. Dass da viele Männer sich sammeln und diese KMBÖ sich aus Männern zusammensetzt, die, weil sie starkes Vertrauen haben, in der Angst bestehen können. Ich habe früher, als ich mein kleines Kultbuch Entängstigt euch geschrieben habe, immer gedacht, auch gestützt durch die Voten der Leute, die sich da beteiligt haben, man kann den Menschen von der Angst heilen. Ich glaube das nicht mehr. In der Zwischenzeit glaube ich, die Angst bleibt uns ein Leben lang treu. Die Kernfrage ist, können wir so viel Vertrauen entwickeln, dass wir inmitten der Ängste, ja, was jetzt sein können? Menschen, die vertrauen können. Und dann sagt Monika Renz, wer vertrauen kann, kann glauben, hoffen und lieben. Das heißt aber auch jetzt theologisch gesprochen, Wer vertrauen kann, der kann ein liebender Mensch werden. Das ist der Königsweg der Menschwerdung. Der kann ein Ebenbild Gottes werden, von dem wir sagen, er ist in sich lautere Liebe. Was sonst sollten wir werden? Die Frage ist daher, wenn in der Angst nur bestehen kann, wer hinreichend vertrauen kann, könnte es nicht das Kernprogramm der KMBÖ für die nächste Zeit in unserem Land, in Europa sein? Wie kann Vertrauen gestärkt werden? Dass wir gleichsam in einer Gesellschaft der Angst eine Art kirchlicher Gegenkultur des Vertrauens schaffen in unserer Kirche. Und dieses Vertrauen sich sozusagen ausweiten könnte in unserem Land, weil wir es leben intern, aber weil wir auch andere damit anstecken in den Begegnungen und in unseren Projekten. Welche vertrauensbildenden Maßnahmen gibt es? Da kann man jetzt in Punkt 0 noch einmal zurückgreifen auf die alten Erfahrungen der Männerstudien in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, es braucht unzählig elterliche Menschen, die Zeit haben für die nachwachsende Generation, die das zu einem wirklichen Spitzenwert sagen, dass sie sagen, verantwortliche Elternschaft heißt, ich nehme mir für dieses Kind, das auf die Welt kommt, Zeit. Ich schaue, dass es einen Raum hat, geprägt von Stabilität und Liebe. Und ich werde eine Säule dieser Stabilität, dieses Raumes von Stabilität und Liebe für mein Kind, Sohn, Tochter, meine Kinder sein. Das ist auch ein Stück Vertrauensbildung. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir haben zurzeit so viel Angst in der Bevölkerung und so entsolidarisierende Vorgänge, weil das Familiensystem so angeschlagen ist. Weil es immer weniger Kinder gibt, die diesen stabilen Raum geprägt von Stabilität und Liebe finden. Und ich finde das mit vielen Entwicklungspsychologen sehr fragwürdig, wenn wir sagen, es braucht in den ersten 3 Jahren schon Bildung für diese Heranwachsenden. Ich sage nein mit der Entwicklungspsychologin in Wien, wir brauchen nicht Bildung, sondern Bindung. Ja? Das heißt einen Raum, wo Vertrauen sich bilden kann für das Kind, wo es festen Lebensboden findet. Also Familienpolitik bleibt weiterhin eines der Top-Themen der katholischen Männerbewegung in dem Sinn, dass man sagt, Verantwortung für die nächste Generation heißt, ein gesellschaftliches Gefüge herzustellen, dass die Eltern Zeit qualitativer Art mit den Kindern verbringen können. Das Zweite ist, wir brauchen umfassende Bildung. Bildung heißt Persönlichkeitsbildung. Wenn es stimmt, dass Ich-Schwäche zur Gewaltneigung führt, das ist auch ein klares empirisches Ergebnis unserer Männerstudien, dann brauchen wir starke Persönlichkeiten. Und ich denke, wir brauchen nicht morgen den verweichlichten Mann. Das ist auch für Frauen unattraktiv geworden, sagen uns viele Publikationen und Zeitschriften. Es braucht durchaus den in sich ruhenden starken Mann, der, weil er stark ist, gewaltfrei im Leben sein kann und gewaltfrei kommunizieren kann. Wir brauchen natürlich auch politische Bildung. Ich glaube, dass wir in den letzten 20 Jahren in der Männerarbeit zu sehr auf uns Männer selber geschaut haben. Ich probiere es jetzt einmal so. Wenn der Franziskus sagt, raus und ran an die Ränder. Und eine Kirche, die sich nur mit sich selber beschäftigt, die wird krank. Und so könnte es auch sein, wenn wir Männerarbeit zu sehr auf uns selber fokussieren, wir den Preis für eine Art Wehleidigkeit bezahlen langfristig, die uns nicht stärker macht, sondern nur schwächt. Ich glaube, dass das Wesen starker Männer, die so meine Vision sind, auch in der Fähigkeit darin bestehen, dass sie sich für andere verausgaben können. Das ist im kleinen Lebensfeld der Fall, das ist aber für mich natürlich auch im politischen Bereich der Fall oder in den vielen Projekten, die wir in der Zivilgesellschaft haben, wo die Männerbewegung ja in allen Diözesen enorm tolle Projekte entwickelt hat in der letzten Zeit. Wir brauchen drittens auch natürlich, oder hier der Punkt 2 zunächst, das Eintreten für eine alternative Politik des Vertrauens. Ich denke, Männerbewegung sagt, wir wollen keine Politik mit der Angst haben. Wir wollen eine Politik des Vertrauens. Und es gibt in den Studien sehr viele Punkte, Unterpunkte, wo wir sagen können, woran erkennen wir heute in dieser konkreten Welt eine Politik des Vertrauens. Und das heißt zum Beispiel für Syrien, wir brauchen einen Waffenstillstand. Das heißt zum Beispiel mit Franziskus das Eintreten für den Schutz des einen Welthauses, wo wir sagen, wir sind verantwortlich heute, die wir von den nächsten Generationen diese Welt nur geliehen haben, dass auch die Kinder noch das Wasser trinken, die Luft atmen und die Nahrungsmittel zu sich nehmen können. Ich denke, das gehört natürlich auch ins Grundprogramm einer Politik des Vertrauens. Wir wollen keine Waffenlieferungen mehr. Wir wollen Solidarität mit den traumatisierten Opfern der Kriege. Und zwar allein aus gläubigen Gründen meine ich das sagen zu müssen. Denn wenn ich das Evangelium verstanden habe, wenn nur ein Gott ist, dann ist jeder einer von uns. Und dann ist durch die Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth eben eine tiefgründige Einheit aller Menschen sichtbar geworden. Und der Paulus sagt, so wie in dem ersten Adam alle gesündigt haben, sind in dem zweiten Adam alle erlöst worden. Das heißt doch, wir gehören alle zusammen. Und wenn ein Eiland Kurdi in der Ägäis ertrinkt, so lässt mich das als Christen nicht kalt, weil er einer von uns ist. Also so zu denken, dass man in der tiefen Einheit untereinander eng verbunden ist, folgt für mich natürlich daraus eine klare, universelle Solidarität, die als Ziel keine Obergrenze kennt, auch wenn der Weg dorthin mit Augenmaß und Fähigkeiten der Bevölkerung zu gehen ist. Und dann als dritter Punkt noch Gesichter und Geschichten. Ich glaube, Vertrauen wächst nur, wenn wir Begegnung haben. Das gilt auch übrigens in der Arbeit mit den schutzsuchenden Menschen. Der neue Pastoralamtsleiter Pfarrer Beranek, der jetzt in Wien Pastoralamtsleiter wird, der hat ein Haus für unbegleitete Flüchtlinge zusammen mit dem Moschee-Verein, mit der evangelischen Diakonie und der katholischen Pfarrgemeinde gemacht. Und da hatte er einen Stadtrat, der war da ganz dagegen. Und dann eines Tages trifft ihn und sagt, du komm, jetzt ist das Haus gut eingeführt, komm, iss mit denen. Lass dir ihre Fluchtgeschichten erzählen. Und er ist gekommen. Und als jetzt ein neues Haus eingerichtet werden sollte, hat er dafür gestimmt. Weil er hat diese Menschen kennengelernt. Und meine sehr geschätzten, da sagen viele Leute, der Islam kommt nach Europa. Ich habe ihn noch nirgendwo laufen gesehen. Es kommen immer nur Menschen mit einem Gesicht. Die haben Eigenschaften. Und eine Eigenschaft ist, dass sie des muslimischen Glaubens probieren, den real zu leben, die meisten. Dass da auch Gewaltförmige drunter sind. Das haben wir in allen Religionen, in allen Bevölkerungen. Und das ist für mich kein Argument, jetzt generell den Islam zu verteufeln. Gesichter und Geschichten. Und dann als letzter Punkt für mich, das Gottvertrauen. Also es geht ja um die Frage, wie kann Vertrauen gebildet werden? Und da habe ich von außen her begonnen, von den elterlichen Menschen, über die Bildung, über die Courage, auch sich eine Politik des Vertrauens zu wünschen. Und dann das Gottvertrauen. Und ich glaube, da habe ich einen Satz für Sie bereit, der Ihnen hoffentlich nicht mehr in Vergessenheit gerät. Er stammt ausgerechnet von Richard Rohr, den in der Männerarbeit eigentlich jeder kennen müsste, vom wilden Mann und vom Enneagramm und von vielen anderen Dingen. Und er sagt einmal in einem Vortrag, it is not necessary to be perfect, but to be connected. Es ist nicht wesentlich für unsere Gläubigkeit, dass wir moralisch perfekt sind, sondern dass wir Gott verbunden sind. Und ich denke, diese innere Verbundenheit des Menschen mit Gott, das ist Vertrauensbildung pur. Und die Monika Renz hat ein Buch geschrieben über Jesus von Nazareth und hat geschrieben, wahrscheinlich ist das Typische an Jesus gewesen, dass er gleichsam dauerverbunden war mit seinem Gott. Und dass er auf den Berg geht, um sich dessen zu vergewissern. Also er war der Connectedness wirklich pur gelebt hat. Vielleicht ist das auch einmal eine Form, über den Sohn Gottes zu reden, zu sagen, der Dauerverbundene. Und Monika Renz sagt, wir, Wir müssen immer wieder durch die Ängste durch. Durch Liturgie, durch Bibellesen, durch Runden der katholischen Männerbewegung, durch Begegnungen und so weiter. Wir müssen immer wieder dieses Vertrauen in uns wachrufen, sodass wir solidarisch liebende Menschen werden können. To be connected, it's not necessary to be perfect, but to be connected. Das heißt natürlich auch, wenn man auf Jesus schaut, aber wenn er auftaucht, nachdem er am Berg war und den Berg runtergeht, landet er beim Aussätzigen. Landet er an den Rändern des Lebens und der Gesellschaft. Und so gesehen ist das natürlich eine Spiritualität, die nicht mehr zur Wellness führt, sondern zum Einsatz führt. Die Mystik macht politisch, hat Metz gelehrt, hat Sölle gelehrt, steht in vielen Texten der Kirche drinnen, dass man beides voneinander nicht trennen kann, das Abendmahl nicht von der Fußwaschung. Das ist für mich so ein Idealfall, wo ich mir denke, wenn in Österreich 800.000 Menschen pro Sonntag in einen Gottesdienst gehen, in eine Feier der Eucharistie, und dort passiert wirklich Wandlung, weg von unseren Ängsten hinein in das gottverwurzelte Vertrauen, und dann gehen wir raus, anders als wir reingegangen sind, weil wir gewandelte Menschen sind, wir gehen raus als Fußwascherinnen und Fußwascher. Das stellen Sie sich vor, 800.000 Menschen. Am Montag müsste das Land solidarischer sein. Eigentlich schon. Es sei denn, Schüler behält Recht. Der sagt, und was feiern viele von uns am Sonntag? Knallhart formuliert. Sie kennen seine grimmige Sprache. Dann sagt er, und viele begehen am Sonntag einen religiös verschönten Konditoreibesuch. Ich glaube, es muss das, was unsere Spiritualität ausmacht, wieder revolutionärer werden. Uns wieder mehr verändern. Auch das Land wieder mehr verändern. Wir haben vielleicht in der letzten Zeit, in den letzten 20 Jahren insgesamt als Kirche uns wehleidig mit einer Wellness-Spiritualität, manchmal auch für Männer, abgefunden. Ich habe da vieles selber falsch gemacht wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren, wenn ich so über Männerspiritualität geredet habe. Aber mir kommt das heute manchmal ziemlich selbst wehleidig vor, was wir da so entwickelt haben. Und war gut, aber es reicht nicht aus. Es hat uns nicht politischer gemacht. Und dann sagen viele Leute, ja, aber das Evangelium soll doch angenehm sein. Ja, sage ich, davon habe ich noch nie was gelesen in der Heiligen Schrift. Das ist gefährlich. Und wenn mich junge Leute fragen, ob sie am Sonntag in die Kirche gehen sollen, dann sage ich, überleg dir das gut, ob du dich wirklich in Gottes Gefahr begibst. Denn das ist es eigentlich, dass man verwandelt rausgeht als Fußwascher. Das ist so für mich die Grundmelodie für die kommenden Jahre, mein Wunsch, meine Vision für die katholische Männerbewegung, dass also Männer geformt werden, die mit Vertrauen in der Angst bestehen, die also Liebende werden und sich für eine Politik des Vertrauens stark machen. Das ist sozusagen auf einem Bein stehend jetzt die Vision, die ich Ihnen gerne zusingen wollte. Dafür gibt es Beispiele. Das erste ist ein abschreckendes, die beiden anderen sind ermutigende Beispiele. Das abschreckende Beispiel war eingeladen in Hermeskeil bei Trier. Es ging um die Projekte in der Flüchtlingsarbeit, okay, und das entängstigt euch. Ich saß in der ersten Reihe, ich habe sie noch, sehe sie vor mir noch sitzen, eine ganz frisch angestellte junge Pastoralreferentin. Sagt sie, Professor, können Sie mir helfen? Ja, sage ich, erzählen Sie. Ja, ich habe gerade geheiratet, ich habe einen Schwiegervater. Der hat noch den Geschmack der Hostie auf der Zunge, geht ins Wirtshaus und schimpft über die Flüchtlinge. Für mich ist das abschreckend. Ich verstehe das als gläubiger Mensch nicht, wie man das so zusammenbringen kann. Das zweite ist für mich, und ich habe Ihnen sein Konterfei ja auch auf das Blatt gesetzt, weil ich den sehr verehre. Ich war 3 Wochen, bevor das passiert ist, in Altenfelden oben im Müllviertel. Am 1.6.2016 ist ja in der Nacht dieses Rotkreuz-Aufnahmehaus in der Gemeinde Altenfelden abgebrannt. Es war dann der Bürgermeister Klaus Gattringer im ORF. Und dann wird er gefragt von der Turnherr, Herr Bürgermeister, warum machen Sie das alles so? Wollen Sie das Haus wieder aufbauen? Haben Sie nicht Angst, dass Sie dann Wählerstimmen verlieren. Alles die Fragen, die man halt so richtigerweise stellt und die vernünftig sind. Ja? Und dann sagt der Bürgermeister Gattringer, nee, die haben mich gewählt und ich mache das. Und dann sagt er ganz trocken, weil ich ein Christ bin. Und das ist interessant, dass es nach wie vor Männer gibt in diesem Land, die Politik machen und zugleich noch Christen sind. Sie denken alles Weitere selber zu Ende. Das dritte Beispiel, das hat mich sehr berührt, weil ich hier für diese Formulierung sehr dankbar geworden bin, war wiederum bei einer Veranstaltung und da war eine Frau dabei, die in der Flüchtlingsarbeit tätig war. Und wer dort arbeitet, sind sicher auch eine Menge drunter. Die sagt, es ist oft ganz schwierig. Es war leicht, die Leute aufzunehmen, aber sie zu integrieren jetzt ist ganz schwierig. Und integrieren heißt Sprache lernen, Wohnung finden, Arbeit finden. Das ist sozusagen die heilige Dreifaltigkeit der Integrationsarbeit. Und die ist nicht leicht. Und sie sagt, ich habe es oft ganz, ganz schwer, zum Beispiel beim Sprache lernen. Und wenn ich mir vorstelle, so ein afghanischer, jugendlicher Analphabet, jetzt muss er als erstes eine indogermanische Sprache lernen, Deutsch. Und ich frage diese Leute immer, die sagen, ach, die tun sich da oft so schwer, sage ich, probier einmal nur als Gegenprobe, lern Farsi oder Pashtun oder Arabisch. Und dann stoppen die Leute. Und sagen, das ist so weit weg. Ich weiß, meine Freunde in Taiwan, wenn die Chinesisch lernen, die Ordensfrauen, bevor sie in die Seelsorge losgelassen werden, 4 Jahre lernen die chinesischen Buchstaben. Sehen Sie, was Sprache lernen heißt, was andere Kultur bedeutet? Und jetzt sind die mitten unter uns. Und dann sagt sie ehrlichen Herzens, also manchmal habe ich das Gefühl, ich schaffe das nicht mehr. Und genau dann, sagt sie, und das ist dieses tolle Zitat, mit dem ich aufhören will, genau dann spüre ich göttlichen Rückenwind. Und ich kann es Ihnen theologisch nicht besser sagen, was der Zugewinn des Gottvertrauens ist. Dass wir zu mehr aufgrund des Glaubens und des Setzens in die Kraft Gottes fähig sind, als wir in unserer eigenen Erfahrung uns zutrauen. Wäre doch auch ein schöner politischer Satz. Österreich kann mehr, als die Politik den Menschen zutraut. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Servus, Theo.